Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Teil von dem Predigtext haben wir gerade gehört. Schuld soll nicht das letzte Wort haben. Religionsunterricht. Der Pfarrer unterrichtet seine Schüler und beschreibt eindrücklich, was Gnade und Vergebung bedeutet. Und dann schaut er den Ludwig an und sagt, Ludwig, du hast jetzt gut zugehört. Was musst du tun, dass Gott dir vergibt? Ludwig schaut ihn an und sagt, ganz einfach, vorher anständig sündigen. Das sollt ihr jetzt nicht mit nach Hause nehmen. Gut, heute geht es um Sünde. Ist ja kein bequemes Thema. Und da ist ja eher so, dass man sagt, boah, Sünde, das hat was mit Abwertung, mit Kritik zu tun, mit Versagen. Ja, das ist, was man nicht so gerne hört. Es gibt ein schönes Beispiel. Ich weiß nicht, wer Wilhelm Busch kennt. Also nicht den von Max und Moritz oder sowas, sondern diesen Pfarrer aus dem Ruhrgebiet, Essen, so ein unheimlich kerniger Mann. Und er beschreibt in einem Buch, dass er im Zug gefahren ist, so in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, und dass er an sein Zugabteil einen Zettel gehängt hat, und da hat er draufgeschrieben, nur für Sünder. Und dann beschreibt er, wie die Leute vorbeigegangen sind und gesehen haben, da ist ein Platz frei, und dann schauen sie und dann sehen sie das Schild und dann sind sie weitergegangen. Manche sind dann wieder zurückgegangen, haben geschaut, wer da wirklich drin sitzt. Und er beschreibt, das war für ihn der Ausgangspunkt für ganz tolle Gespräche, weil der Zug sehr voll war und dann Leute eben doch reingehen mussten. Und für ihn, ja, und solche Dinge hat er mehrfach gedreht, also original. Nur für Sünder. Wisst ihr, von Jesus lerne ich, dass wir über Sünde sprechen müssen. Aber noch viel mehr über Vergebung. Und wenn ich sehe, wie Jesus Menschen begegnet ist, wo er sagt, die sind schuldig, dann hat er nie die Schuld in den Mittelpunkt gestellt, sondern sie benannt, um die Vergebung in den Mittelpunkt zu stellen. Und es wäre, wenn man nur die Schuld in den Mittelpunkt stellt, dass wenn du zum Arzt gehst und der Arzt sagt dir die Diagnose und sagt, und damit wünsche ich dir alles Gute. Jesus, er hat den Menschen immer Vergebung angeboten. Und ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes. Diese Verknüpfung von Schuld und Vergebung, damit Schuld nicht das letzte Wort hat. Und wenn wir von Schuld sprechen, von Sünde sprechen, dann muss man aufpassen, nicht von zwei Seiten vom Pferd zu fallen. Und das eine ist die Verschärfung und das andere die Entschärfung. Ich kann Sünde verschärfen, indem ich anfange, mit Gott zu drohen, und der strafende Gott wird ein Drohmittel, ein Druckmittel, am besten sogar noch, um Menschen zu manipulieren oder zu beherrschen. Und damit gehe ich über einen Punkt hinaus, der überhaupt nicht dem entspricht, was das Anliegen Gottes ist. Und genauso ist es verkehrt, zu entschärfen, Sünde zu bagatellisieren, so nach dem Motto, ich darf zu Jesus kommen, wie ich bin, er findet mich gut und das, was ich mache, das ist eigentlich auch ganz gut und wenn da ein paar Sachen mal nicht so passen, das ist schon okay, er schaut da schon drüber hinweg. Ist ja, Jesus sagt, nein, wir benennen die Schuld beim Namen, aber immer mit dem Ziel, dass diese Schuld nie das letzte Wort hat. Und für das, was wir jetzt gleich uns nochmals anschauen werden, eine Differenzierung oder eine Klärung vorweg, die uns hilft, weil manchmal gibt es so ein bisschen babylonische Sprachverwirrung. Ich unterscheide bewusst zwischen der Sünde und zwischen den Sünden oder Schuld. Und da ist die Bibel sehr deutlich. Wenn er sagt, die Sünde trennt euch von Gott, dann sagt er nicht, weil du bei der Steuererklärung beschissen hast oder weil du gelogen hast oder weil du gestohlen hast. Sondern die Sünde gilt als Trennung von Gott, was auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben wird, wo die Menschen sich von Gott gelöst haben, an die Stelle Gottes gesetzt haben und es zum Bruch in dieser Beziehung gekommen ist. Und die Folge aus dieser Trennung von Gott ist ein Leben, das immer wieder an Gott schuldig wird. Das, was man oft so als die Sünden bezeichnet, als Schuld. Und Jesus ist gekommen, um genau diese Sünde zu überwinden, diese Trennung von Gott. Und derjenige, der sich auf Jesus einlässt und sein Leben ihm anvertraut, der bekommt von Jesus zugesprochen, diese Trennung von Gott ist überwunden. Ja, diese Sünde ist vergeben vorbei. Sie ist aufgehoben über deinem Leben. Du lebst mit Gott besser, Gott lebt mit dir. Aber was wir uns bewusst eingestehen müssen, wir werden immer Sünder bleiben, die an Gott und Menschen schuldig werden. Auch wenn diese Trennung von Gott aufgehoben wird, werden wir bis zum Himmel immer wieder schuldig werden. Oder wie jemand so schön sagt, im Himmel kommen nur Sünder an. Sünder, über denen die Vergebung und Gnade Gottes steht. Ja, Amazing Grace. Und dieses, weil wir immer wieder Sünder bleiben, soll uns dorthin bringen, immer wieder auch Vergebung zu erfahren. Und diese Vergebung hat mit unserem Thema Gebet zu tun. Und wir hatten ja diese Definition von Gebet. Gebet ist die Begegnung mit Gott, die immer Auswirkungen und Einfluss hat. Das heißt, wenn ich im Gebet mit meiner Schuld Jesus begegne, hat es immer auf meine Schuld Auswirkungen und Einfluss, nämlich dass ich fassen kann, was Vergebung und Gnade Gottes ist. Dass Schuld nie das letzte Wort hat, sondern dass das immer von Gott geklärt wird. Und ich möchte mit euch heute drei unterschiedliche Personen oder Situationen anschauen, in denen genau das zum Tragen kommt. Nämlich zum einen David, da haben wir vorher in diesem Psalm 51 gehört. Da wird diese persönliche Dimension der Schuld deutlich. Ja, und was es da heißt, von Gott Vergebung zu bekommen und dieses Angebot, lass diese Schuld, wo du an Gott und Menschen schuldig bist, nie das letzte Wort haben. Aber spannend finde ich auch, dann mal hineinzuschauen in die Begebenheit von Mose und von Daniel, die nämlich mit der Schuld ihres Volkes und ihrer Gesellschaft konfrontiert werden. Und dann gefordert sind, wie verhalte ich mich dem gegenüber und wie kann auch dort Schuld nie das letzte Wort haben, was liegt denn dann bei uns? Zwei Dinge, die so als Grundlinie über diesen drei Personen stehen. Das erste, Sünde hat immer negative Folgen. Es geht hier um Menschen, macht euch bewusst, die mit Gott leben. David war einer, der mit Gott gelebt hat. Er war kein gottloser Heide. Später das Volk Gottes, um das es geht, hat mit Gott gelebt. Aber sie sind schuldig geworden und vielleicht ist vielen von euch das bekannt. David mit seiner Schuld und auch deren Folgen, da war der Ehebruch mit der Frau von einem seiner Elitesoldaten, Uriah. Er hat den Ehebruch unterdrücken wollen oder vertuschen wollen, als dann herauskam, Bathsheba ist schwanger, indem er einen Auftragsmord gegeben hat, Uriah muss sterben. Und nicht nur Uriah ist gestorben, sondern heißt es so ganz nebenbei, und etliche Männer mit ihm. Also geht es nicht nur um einen Toten, an dem David schuld ist, sondern er hat mehrere Menschen in den Tod geschickt. Und als dieses Thema für ihn erledigt war, diese Schuld für ihn endlich unter der Decke war, da erlebt er, wie er Bathsheba noch geheiratet hat, nochmal ein sehr positives Signal gesendet hat, der edle König heiratet die arme Witwe eines Soldaten, der im Krieg gefallen ist. Und nach dem ersten Blick für David eigentlich alles in Ordnung. Was er aber nicht konnte, das ist mit dieser Schuld leben. Und wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann wird uns beschrieben, dass das über ein Jahr in etwa ging und David gemerkt hat, diese Schuld, ich trage sie mit mir und ich habe sie ständig vor Augen. Ich kann sie nicht einfach verdrängen. Und dann schreibt er später im Psalm 32, Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht. Sie drückte mich zu Boden. Sie ließ meine Lebenskraft entschwinden, wie in den schlimmsten Sommerdürren. Ja, also für David war klar, diese Schuld, die ich auf mich geladen habe, und wenn sie nach außen in alles in Ordnung ist, in mir, die macht mich kaputt. Und ich kann verdrängen, aber ich kann es nie klären. Und dazu noch, dass er merkt, und mit dieser Schuld habe ich sogar die Zukunft, die Gott für mich bereit hat, aufs Spiel gesetzt. König über sein Volk zu sein. Mit dieser Schuld im Keller kannst du nicht König sein, macht Gott dann später deutlich. Und selbst auch in seiner Familie merkt er, ich mit meiner Schuld, ich habe hier eine Saat gesät, die auf Dauer Unheil in meiner Familie bewirken wird. Und David merkt jetzt hier, da wo ich schuldig geworden bin, hat es immer Unheil, hat es immer Folgen für mein Leben. Für mich ist David wie so eine Herausforderung, aber auch eine Einladung. Wo Gott sagt, schaut, wir Menschen, wir werden immer wieder schuldig, und zwar an Gott und an Menschen. Und diese Schuld ist ganz unterschiedlich. Und auch die Tragweite ist auf den ersten Blick sehr unterschiedlich. Und das, was uns dann begegnet, ist vielleicht erstmal auch für uns, dass man sagen kann, mir geht's wie David, ich kann das erstmal unter dem Teppich kehren, da reden wir nicht drüber, jeder ist irgendwie ein bisschen und kommt schon klar. Aber zu merken, nein, Gott lässt diese Schuld nicht durchgehen. Und das Erste, was Gott tut, ist, dass er sagt, über diese Schuld wirst du keinen Frieden finden. Und manchmal muss man sagen, aber dann ist schön Gras darüber gewachsen und alles ist gut und dann kommt so ein blödes Kamel und frisst das Gras weg. Und wisst ihr, was eins der schlimmsten Kamele ist? Das ist, wenn der Tod an die Tür klopft. Und mir ist oft begegnet bei Menschen, die den Tod vor Augen haben, dass sie sagen, da wird mir erst bewusst, ich bringe mein ganzes Leben jetzt in die Begegnung mit Gott mit. Mit allem, was war. Mit allem, was nicht geklärt ist. Und dann macht sich bei manchen diese Angst breit, kann ich damit überhaupt vor Gott bestehen? Und das ist diese Folge, wo Schuld von Gott nicht einfach unter den Teppich gekehrt wird. Und manchmal hat es auch für Menschen, für das Leben Konsequenzen, wo man merkt, ja, ich bin schuldig geworden, schuldig, und es hat Folgen für andere Menschen. Erzählt mir eine Frau, knapp 90, mein Vater hat mir immer gesagt, ich habe dich nie gewollt, du warst überflüssig, es ist besser, es hätte dich nie gegeben. Mit dieser Schuld ist der Vater gestorben. Ihm ist wahrscheinlich nie bewusst geworden, was er da kaputt gemacht hat im Leben dieser Frau. Und ich könnte andere Beispiele nennen. Ja, Schuld hat Folgen. Auch in einer Gesellschaft. Und da möchte ich euch jetzt nochmals hineinnehmen in das Geschehen um Mose. 2. Mose 32 wird uns beschrieben, wie das Volk Gottes von Gott aus Ägypten geführt wurde, aus der Sklaverei. Sie erlebt haben großartiges Eingreifen Gottes. Sie kamen zum Berg Gottes, den Horeb. Und dann schließen sie einen Bund mit Gott. Und Mose hat es dem Volk sehr bewusst gesagt. Er sagt, Gott will euer Gott sein, ihr sollt sein Volk sein. Und er schenkt euch einen Lebensraum, in dem die Beziehung zwischen Gott und euch geschützt ist. Und das sind diese Gebote Gottes, dieser Schutzrahmen Gottes. Mose sagt, wenn ihr wollt, dann könnt ihr diesen Bund mit Gott schließen. Und sie haben bewusst gesagt, wir wollen diesen Gott an unserer Seite haben, wir wollen sein Volk sein. Und dann war Mose auf dem Berg in der Gegenwart Gottes und unten im Tal. Noch während der Bund geschlossen wird, hat sich das Volk einen Ersatzgott gemacht, ein goldenes Kalb. Und man hätte es sogar super erklären können. Mose war so lange weg, wir wissen ja nicht, ob er abgestürzt ist. Und er war die Schnittstelle zu Gott. Und was sollen wir denn anders machen? Wir brauchen ja irgendwas, woran wir uns halten können. Ja, und diese ganzen Erklärungen gehen alle ins Leere. Und durch diese Schuld wurde die Beziehung zu Gott schwer gestört. Und Gott sagt, so kann es nicht weitergehen. Jetzt braucht es erst Klärung. Wurde auch die Beziehung zu Mose extrem gestört, weil er auf der Seite Gottes steht. Und es, was spannend ist, dass auch dann mit diesem Gott, mit diesem Bruch Grenzen überschritten wurden. Und dann heißt es so in mancher Übersetzung so ganz nett, und sie fingen an zu spielen. Also was die gespielt haben, das war nicht Mensch, ärgere dich nicht. Das war auch nicht Tennis. Sondern eigentlich heißt, sie fingen an, ihre Lust zu treiben. Das heißt, ausgelassen, ausschweifend sich zu verhalten und Grenzen zu überschreiten, die Gott eigentlich gesetzt hat. Und dann kommt Mose und sagt, dieses Volk, es lebt mit Gott und macht, was es will. Und dieses Volk nennt Gott seinen Gott. Und im Letzten spielt dieser Gott nur eine Rolle, wenn es für das Volk dient. Und Mose ist messerscharf in der Anklage. Jetzt habe ich gedacht, ja, das lässt sich natürlich schwer für uns übertragen auf unsere Gesellschaft. Wir sind jetzt nicht dieses Volk, das mit Gott einen Bund geschlossen hat, auch wenn mancher mit dem Anspruch lebt. Jetzt sind wir nicht das Volk Gottes. Und doch glaube ich, auch in unserer Gesellschaft, manche Parallelen lassen sich schon ziehen. Wir kommen aus einem nachchristlichen Abendland. Ja, diese christlichen Wurzeln, christlich-jüdischen Wurzeln haben unsere ganze Gesellschaft geprägt. Und ich habe den Eindruck, man hat Gott vor die Tür gestellt und Gott spielt nur noch eine Rolle, wenn es mir passt. Und wir haben uns Ersatzgötter geschaffen. Und jetzt können wir sagen, ja, diese Ersatzgötter haben ganz unterschiedliche Namen, diese goldenen Kälber, denen wir nachlaufen. Und ich möchte exemplarisch nur zweimal euch anbieten. Ich glaube, dass ein Ersatzgott für uns eine unheimliche Egozentrik des Menschen ist. Man kann das so schön deutlich machen, so eine Selfie-Haltung. Ja, ihr kennt Selfies? Da macht man ein Foto vor einem wunderschönen Bauwerk. Ja, steht ihr vor dem Eiffelturm. Im Mittelpunkt steht aber nicht der Eiffelturm, sondern du selber. Du kannst vor der schönsten Landschaft stehen. Du machst nicht ein Foto vor der Landschaft, sondern die Landschaft hat dazu zu dienen, dass du in Szene gesetzt wirst. Und diese Selfie-Haltung, glaube ich, ist das, was unsere Gesellschaft zutiefst prägt. Im Mittelpunkt stehe ich. Meine Werte, meine Überzeugung, mein Wohlergehen, meine Anliegen. Und wenn Gott dem dient, dann kann er eine Rolle spielen. Und wenn Gott da noch den Hintergrund gibt, dass ich gut rauskomme, dann bin ich einverstanden mit einem Selfie-Gott. Und vielleicht ein zweites goldenes Kalb, es könnte unser Wohlstand sein. Jesus hat von dem Mammon gesprochen. Mammon, das war ein Götze, den man Kinder geopfert hat, Leben geopfert hat. Und Jesus, er hat immer wieder kritisiert, wo er sagt, ihr lebt für Reichtum, für Wohlstand und ihr macht dort etwas fest, was eigentlich nur Gott geben kann. Bedeutung, Sicherheit, Genuss des Lebens. Inhalt des Lebens. Sagt, und damit wird das Ganze ein Ersatzgott. Vielleicht stehen wir heute in unserer Gesellschaft an dem Punkt, dass wir sagen, wir erleben jetzt, wir haben Gott verdrängt und jetzt tragen wir manchen Schaden davon. Und ähnlich bei Daniel. Ich werde später nochmal Texte für Mose und für Daniel lesen. Daniel, der mit Judas Schuld konfrontiert wurde. Das war die Zeit, nachdem das Nordreich Israel schon lange deportiert war und Gott so um dieses Südreich Juda gerungen hat durch Propheten und sie Gott konsequent vor die Tür gestellt haben und Unrecht und Ungerechtigkeit im Volk Gottes geherrscht hat. Und dann kommt dieses Gericht Gottes, die Babylonier, die das Land besetzen, mehrere Wellen, in denen sie das Volk überfallen, besiegen, nach Babel deportieren. Und unter der ersten Welle von denen, die deportiert waren, war Daniel und seine Freunde. Und sie kamen nach Babel und dort erlebte Daniel mit, wie dann Jerusalem später zerstört wird, das Volk nach Babel deportiert wird, entwurzelt wird und merkt, eigentlich haben wir unsere Wurzeln verloren. Eigentlich haben wir alles verloren, was unser Leben ausgemacht hat. Wir haben eigentlich diese Nähe, den Segen Gottes verloren. Und Daniel, er war mittlerweile über 70 Jahre in Babel und erlebt, wie bei den Juden sich immer mehr diese Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und dunkle Zukunft festgesetzt hat. Da sie sagen, von der Zukunft haben wir eigentlich nichts mehr zu erwarten. Und Daniel wird damit konfrontiert, dass er sagt, und das ist die Konsequenz von der Sünde des Volkes, dass sie so Gott verachtet haben, dass sie so schuldig wurden an Gott. diese Perspektivlosigkeit. Ich habe mir so die Frage gestellt, ist vielleicht manche Entwicklung auch in unserer Gesellschaft die Folge, dass man sich von Gott weggekehrt hat und dass es dann immer härter wird, die Polarisierung zunimmt, Menschen verachtender wird, Leben verfügbar wird, das Ende und der Anfang. Vielleicht auch eine zunehmende Unsicherheit und Ohnmachtsgefühl. Man hat ja nur sich selbst angesichts der ganzen Entwicklung der Welt. Und vielleicht auch eine Überforderung, die die Menschen zunehmend beherrscht. Es hat mich schon betroffen. Ein guter Freund, der leitet eine Hochschule. Und er sagt, früher, da hatten wir so in einem Semester einen Studenten, der in die Psychiatrie musste, weil er mit dem Leben nicht mehr klarkommt. Er sagt, heute sind es im Monat 2 bis 3. Er sagt, wir sind überfordert, wir leben in einer Gesellschaft der Überforderung. Kann es sein, dass dort, wo man Gott vor die Tür stellt, dass man auf einmal Folgen trägt? Schuld der Gesellschaft? Und jetzt könnten wir natürlich sagen, okay, zum Glück sind wir da anders. Wir fühlen uns jetzt richtig gut. Sagen wir Amen und fertig. Dann hätte Schuld das letzte Wort. Und genau an dem Punkt braucht es diesen zweiten Schritt, dass nämlich Beten der Weg zur Vergebung ist. Oder wie es Johannes schreibt in seinem Brief, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt, uns von allem reinigt, was wir mit uns tragen. Und schauen wir das bei David an. Bei David, da beginnt es damit, dass Gott die Wahrheit auf den Tisch legt. Da kommt Nathan. Nachdem David ein Jahr und länger mit dieser Schuld alles gut leben versucht hat zu leben. Und dann spricht Nathan diese Schuld beim Namen an und sagt, David, du bist schuldig geworden. Und es war für David so etwas, wie wenn eine Sektflasche aufgeht. Kennt ihr das so, ja? Wenn man dann aufmacht? Das war der Moment, wo der Druck aus seinem Leben kommt. Und er gemerkt hat, jetzt darf ich ehrlich werden vor Gott. Ich kann endlich Vergebung erfahren. Das, was er sich selber so lange verweigert hat, vielleicht was sein Gesicht wahren wollte oder was weiß ich was. Und er dann betet. Und wir haben dieses Gebet im Psalm 51. Und er beschreibt es zuvor in einem anderen Psalm. Ich entschloss mich, dir meine Verfehlungen, Gott zu bekennen, was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger und du hast mir alles vergeben, Psalm 32. Und was er gebetet hat, ja, wir haben es vorhin gehört, dass er Gott sagt, hab Erbarmen mit mir, Gott. Das entspricht doch deiner Güte, vergib mir meine Vergehen. Groß ist deine Barmherzigkeit, wasch mich rein von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde, denn meine Vergehen kenne ich genau, meine Sünde ist mir ständig bewusst. Dir allein habe ich mich widersetzt. Ich tat, was in deinen Augen böse ist. Du behältst Recht in deinem Schuldspruch. Du bist vollkommen in deinem Urteil. Schau nicht auf meine Sünde. Vergib mir alle meine Schuld. Ja, und so geht es immer weiter. Ich habe gedacht, das ist eigentlich ein Angebot, wo Gott sagt, wenn du mit deiner Schuld klarkommen willst, mit diesen Worten kannst du mir begegnen, kannst du beten. Und dann heißt es so ganz kurz nur, und diese Bitte um Vergebung, ohne große Bußübung, ohne Versprechen, das wird mir nie mehr passieren. Nur diese kurze Bitte um Vergebung, vergib mir meine Schuld. Das sagt Gott, sie ist dir vergeben. Und es macht er durch den Propheten Nathan, wo es dann nur so ganz kurz heißt, David, so hat der Herr deine Sünde weggenommen. Punkt. Das ist dieser Zuspruch, dir ist deine Sünde vergeben, was Jesus den Menschen sagt. Und da braucht es keine großen Worte oder Sonstiges, da braucht es manchmal nur dieses kleine, ehrliche Gebet. Oder wie Jesus in diesem Gleichnis zeigt vom Tempel, wo der Sünder und der Zöllner und der Pharisäer stehen. Und der Pharisäer eigentlich nur sagen kann, Gott sei mir Sünde gnädig. Und Jesus sagt, und dieses Gebet reicht und er geht gerecht von Gott weg. Wisst ihr, egal welche Schuld in unserem Leben ist, egal was uns vor Augen ist, egal wo man sagt, Mensch, da bin ich schuldig geworden an Gott und Menschen und es steht vielleicht immer wieder auf. Dieses eine Gebet, vergib mir, reicht aus, um einen Schlussstrich unter alle Schuld zu ziehen. Dieser eine Satz, der ehrlich gesprochen wird, weil Gott sagt, das gilt dann. Und das so sprechen zu dürfen, da braucht es keine großen Dramatik oder sonst irgendwas, sondern eigentlich nur dieses ehrliche, vergib mir. Und er sagt, dir ist vergeben. Und manchmal braucht es einen Nathan. Weil wie Dietrich Bonhoeffer schreibt, der Bruder, der Christus im Bruder manchmal stärker ist als in mir selber. Und der Zuspruch aus dem Mund des anderen mich mehr erreicht als das, was ich in mir trage. Dort, wo der andere mir zusprechen kann, du, dir ist deine Schuld, deine Sünde vergeben, sie hat keine Bedeutung mehr vor Gott. Und mancher feiert das bewusst auch so im Abendmahl. Da sagt man, darf ich einen Schlussstrich ziehen? Neu anfangen. Also wenn du sagst, ich trage Dinge in meinem Leben mit, die kommen immer wieder hoch. Da wird mir immer wieder bewusst, ich bin schuldig geworden an Menschen, an Gott. Und da, wo so das Gras drüber gewachsen ist und du merkst, aber das Gras, das ist sehr instabil. Dann lass dich doch von David und seiner Erfahrung einladen, diese Schuld beim Namen zu nennen, Gott um Vergebung zu bitten. Und wenn du sagst, ich habe das schon getan, aber irgendwo, es erreicht mich immer wieder diese Selbstvorwürfe, dann lade ich dich ein, such dir jemanden, mit dem du nach dem Gottesdienst beten kannst, sprich mich an. Wir dürfen dir zusprechen im Namen von Jesus, dass diese Schuld vergeben ist und keine Bedeutung mehr hat. Sie muss dich nicht belasten. Und wie ist jetzt mit der Gesellschaft? Wie war es bei Mose? Interessant ist, dass Mose dann, als er diese Schuld des Volkes hört, jetzt nicht hingeht und sagt, dieses Volk, ich habe gewusst, die sind unzuverlässig, und dann klagt er das böse Volk an. Und dann klagt er über die Gottlosigkeit des und über den Verfall, der da ist und wie schlimm die Menschen sind und wie gottvergessen sie leben. Und auf einmal höre ich mich oder ich höre manchen lieben Christen im Hintergrund, wie sie über unsere Gesellschaft klagen. Ach, wie schlimm sie ist. Und was macht Mose? Da lesen wir, der Herr redete mit Mose auf dem Berg, geh, steig hinab. Dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie vom Weg abgewichen, den ich ihnen gewiesen habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und es angebetet. Sie haben ihm Opfer gebracht und gerufen, das sind deine Götter, Israel. Die haben dich aus Ägypten geführt. Weiter sagte der Herr, ich habe mir dieses Volk angesehen. Es ist ein halsstarriges Volk. Jetzt lass mich. Ich bin zornig auf dieses Volk und will es vernichten, aber dich werde ich zu einem großen Volk machen. Ja, das ist doch meine Karriereaussicht, oder? Mose, dir gehört die Zukunft. Das mit dem Volk, Schlussstrich. Mose aber beschwichtigte den Herrn, seinen Gott. Warum, Herr, lässt du dich zum Zorn hinreißen? Es ist doch dein Volk. Du hast es mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt. Warum sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er es herausgeführt. Er wollte sie in den Bergen umbringen und vom Erdreich vernichten. Ändere doch deinen Beschluss. Lass ab vom Zorn. Hab Mitleid und tu deinem Volk nichts Böses an. Erinnere dich an deine Knechte Abraham, Isaak, Israel. Denn ihnen hast du mit einem Eid zugesichert, ich will euch so viele Nachkommen geben wie Sterne am Himmel. Ich will ihnen das ganze Land geben, das ich euch versprochen habe. Sie sollen es für immer besitzen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk. Das Böse, das er ihm angedroht hatte, das tat er nicht. Fällt euch eins auf? Nicht die Israeliten bitten um Vergebung. Nicht die, die schuldig geworden sind, an Gott beten um Vergebung, sondern Mose bittet um Vergebung. Er stellt sich in die Bresche zwischen diesem Volk und zwischen Gott. Und er ist derjenige, der von Gott erhört wird, Und Gott sagt, ich vergebe diesem Volk. Und diese Vergebung wird in den nächsten Kapiteln dann noch weiter beschrieben. Wisst ihr, und noch spannender finde ich Daniel. Jemand, den man gar nicht so vor Augen hat, mit dem wir uns im Herbst in der Predigtreihe beschäftigen werden, kann ich euch schon sagen. Und Daniel, der mittlerweile über 70 Jahre in Babel war, Karriere gemacht hat unter verschiedenen Regierungen und der niemals sein Volk aus den Augen verloren hat und der eigentlich gut hätte leben können. So Regierungsruhestand, da passt es alles. Dem aber die Not seines Volkes so nahe gekommen ist, dass er immer wieder diese Frage gestellt hat, gibt es für dieses Volk noch eine Zukunft? Und wenn ja, wie sieht diese Zukunft aus? Und dann wird uns was ganz Spannendes beschrieben, dass Daniel nämlich liest im Buch des Propheten Jeremia. Und dann liest er, dass Gott sagt, es werden 70 Jahre vergehen und ich fange neu mit diesem Volk an und sie werden nach Hause kehren. Und dann fängt Daniel an zu rechnen und sagt, wann war das mit der Zerstörung? Und welcher Zerstörungstermin war genau? 587 oder 97 oder war es schon bei mir? Ja, da hat es ja mehrere Dinge gegeben. Aber Daniel, er fragt jetzt Gott und sagt, gibt es für dieses Volk noch eine Chance? Und dann fängt er an zu beten. Und er fängt an zu beten für dieses Volk und bittet Gott, dass er mit diesem Volk nicht am Ende ist, sondern dass er einen Neuanfang schenkt und erahnt, Gott gibt diesem Volk einen neuen Anfang. Gott hat sich von diesem Volk nicht abgewendet. Und dann lesen wir in Daniel 9 einige Verse und ich lese euch mal einen Abschnitt vor, vielleicht so ein bisschen, um euch da Geschmack zu machen. Es war im ersten Jahr, nachdem Darius König der Babylonier geworden war, also ungefähr 65 Jahre, nachdem Jerusalem von den Babyloniern eingenommen war. In diesem ersten Regierungsjahr erforschte ich Daniel die Schriften. Einst war ein Wort des Herrn zum Propheten Jeremia gekommen, Jerusalem soll 70 Jahre lang verwüstet sein. Ich versuchte herauszufinden, was es mit dieser Zahl auf sich hatte. Ich wandte mich an Gott, den Herrn, um zu beten und zu bitten. Ich fastete, ich zog ein Trauergewand an und streute Asche auf meinen Kopf. Das war Ausdruck von Buße. Und dann betet Daniel, ich betete zu meinem Herrn, dem Gott, und bekannte meine Sünde. Und jetzt merkt man, es geht nicht mehr nur um ihn, sondern jetzt geht es um das ganze Volk. Ach Herr, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Bund und schenkst deine Gnade. Die dich lieben und deine Gebote einhalten, werden sie erfahren. Wir haben Sünden begangen, wir haben Unrecht getan, wir haben Schuld auf uns geladen und uns aufgelehnt von deinen Geboten und Vorschriften sind wir abgewichen. Auf deine Knechte, die Propheten, haben wir nicht gehört. Und dann geht Daniel durch und benennt die Schuld seines Volkes ganz, ganz deutlich. Und dann bittet er, Gott, bitte sei uns gnädig. Und nun, unser Herr, höre das Gebet deines Knechtes und seine Bitte. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Heiligtum und um deiner selbst willen, Herr. Mein Gott, verschließe deine Ohren nicht, öffne deine Augen und sieh auf die Trümmer Jerusalems, sieh auf die Stadt, die dir gehören. Wir wenden uns mit unseren Bitten an dich, nicht weil wir gerecht gehandelt haben, sondern im Vertrauen auf dein großes Erbarmen. Herr, hör hin, Herr, vergib, hör aufmerksam zu, Herr, handle, zögere nicht, mein Gott, auch um deiner selbst willen, denn die Stadt und das Volk gehören doch dir. Und dann bekommt Daniel den Zuspruch durch einen Boten Gottes, wo es heißt, Daniel, Gott hat dein Gebet erhört, die Schuld dieses Volkes ist vergeben. Auch hier, nicht das Volk hat gebetet, sondern Daniel hat gebetet. Und Gott sagt, ich schenke Neuanfang. Und dieser Neuanfang, er ist geschehen, indem das Volk dann zurückgekehrt ist. Was geht uns das an? Die Frage mit der persönlichen Schuld, da kommen wir schnell klar und sagen, ja, da bitten wir Gott um Vergebung und das hat ja mit mir zu tun. Wie gehen wir mit der Schuld unseres Volkes und unserer Gesellschaft um? Jemand hat es mal dramatisch ausgedrückt. Bist du Petzer des Teufels oder Priester Gottes? Bist du Ankläger oder Fürsprecher? Und damit diese Frage, wie gehe ich mit der Schuld unseres Volkes um? Klage ich an, was alles so gottlos ist und wie schlimm das alles ist? Klage ich an, was die Menschen alles falsch machen? Oder sage ich, ich stelle mich in die Bresche wie Mose und wie Daniel und bitte Gott um Vergebung und sage, Herr, diese Schuld soll nicht das letzte Wort haben. Das, was Menschen in unserer Gesellschaft tun, was so gegen dich verstößt, soll nicht das letzte Wort haben, sondern das Wort deiner Vergebung. Und wer kann um diese Vergebung bitten, wenn nicht wir als Christen? Und es gibt ein sehr bekanntes Gedicht von Reinhold Schneider, der angesichts des Dritten Reichs diesen Text geschrieben hat: Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Denn Täter werden nie den Himmel zwingen, was sie vereinen, wird sich wieder spalten, was sie erneuern, über Nacht veralten und was sie stiften, Not und Unheil bringen. Jetzt ist die Zeit, dass sich das Heil verbirgt und Menschenhochmut auf dem Markte feiert, indes im Dom die Beter sich verhüllen, bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt und in den Tiefen, die kein Auge entschleiert, die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen. Reinhold Schneider, er war einer, der in dieser schrecklichen Zeit Priester Gottes war, Fürbitte. Ich sage, wir beten, dass Schuld nicht das letzte Wort hat. Wir beten, dass Gnade Gottes kommt. Wisst ihr, für unsere eigene Schuld, denke ich, ist das oft das Naheliegendere. Ich glaube, wir sollten uns nochmals herausfordern lassen, wie gehen wir mit dem um, was oft so schuldig ist in unserer Gesellschaft, in unserem Volk, in dem wir leben. Wo man an Gott schuldig wird. Ankläger, Dinge benennen, Dinge auch bewerten, kann alles sein. Aber das wäre ein Schritt zu wenig. Denn dann hat Schuld das letzte Wort. Ich glaube, unsere Herausforderung ist als Christen, diese Fürsprecher zu sein, in die Bresche zu treten, zu beten und zu vertrauen, dass das Gebet mehr Wirkung hat als unsere Kritik. Beten, weil Schuld nicht das letzte Wort hat. Wir hören ein Musikstück und dann werden wir miteinander beten. Jesus, wir bekennen dich immer wieder als diesen gnädigen und barmherzigen Gott. Und ich danke dir, dass wir das nicht nur bekennen, sondern immer wieder erleben dürfen, dort, wo wir entdecken, wo wir schuldig werden an dir und an Menschen. Danke, dass diese Schuld nicht das letzte Wort haben muss, sondern dass du mit deiner Vergebung dieses letzte Wort über alle Schuld sprichst, über unserem Leben, über dem, was wir mit uns tragen. Und dass du uns freisprechen willst. Du weißt, wo wir mitten uns Dinge tragen, die uns belasten, vielleicht ungeklärt sind. Ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, vor dir offen zu werden, deine Vergebung zu suchen und sie uns zusprechen zu lassen von dir und vielleicht auch von Menschen, die uns in deinem Namen das Segen geben. Wir leben aber auch in einer Gesellschaft, in einem Volk, das immer wieder schuldig wird an dir und in dem vieles ist, was dir widerspricht. Jesus, du hast uns in diese Gesellschaft hineingestellt und du trägst uns auf, einzutreten, zu beten. Als Menschen, die Vergebung kennen, als Menschen, die wissen, was Barmherzigkeit und Gnade ist. Und wir beten für uns und für unser Volk, für unsere Gesellschaft, dass du gnädig bist, dass du vergibst, was dir widerspricht, und dass du doch ganz neuen Aufbruch gibst zu dir hin und dass du neu zum Tragen kommst. Danke, dass du nicht am Ende bist mit unserer Schuld, sondern dass du mit deiner Vergebung uns ganz neue Wege eröffnest. Dafür geben wir dir die Ehre. Amen.